Ja, wie gesagt, Kolosserbrief steht an. Wir sind heute schon beim dritten Mal. Ihr dürft das gerne nachhören, auch nachschauen im Internet und so einfach auch so eine Reise mitmachen durch diesen spannenden Brief. Das Oberthema lautet Kolosser, Jesus kennen und leben. Brandaktuell, das Hintergrundthema, die Gnosis. Hört sich vielleicht jetzt nicht so spannend an. Ich denke noch an meine theologische Ausbildung, da haben wir viel von den Gnostikern gehört und das war immer so totlangweilig irgendwie gewesen. Und dass ich am Anfang gedacht habe, okay, jetzt muss ich mich doch mit den Gnostikern nochmal beschäftigen. Ich habe mir damals gesagt, ich werde nie wieder was mit den Gnostikern zu tun haben. Aber habe dann festgestellt, im Beschäftigen mit den Gnostikern, das ein Phänomen der Zeit ist oder war, wo der Kolosserbrief geschrieben wurde, ein brandaktuelles Thema ist, was auch uns beschäftigt. Ich erinnere nur an die allererste Predigt, die dürft ihr gerne dann auch mal nachhören, beziehungsweise wenn ihr dabei wart, wisst ihr das, wie aktuell dieses Thema ist. Der Philosoph Erik Vögelin sagt über die Gnosis der Neuzeit, ich fasse nur mal so drei Punkte zusammen, der Gnostiker ist unzufrieden mit seiner Lage in der Welt. Der Gnostiker glaubt, die Welt und die Seinsordnung könne in einem historischen Prozess verändert werden. Und der Gnostiker glaubt sich im Besitz des Wissens um die Methode zur Selbst- und zur Welterlösung. Also da sind wir halt wirklich schon in der Moderne. Und wenn du die Sachen miteinander vergleichst und in vielen Facetten, dann schwingt das auch rüber in unser Leben. Es ist sehr komplex. Und tatsächlich, wenn man sich mal damit beschäftigt, lehnt eigentlich der moderne Gnostiker, so in der Philosophie, in der er drin steckt, Systeme und Macht ab. Und trotzdem passt diese Lehre der Gnosis total gut in unsere selbstverliebte und teilweise auch narzisstische Gesellschaft. Und das werden wir heute noch mal ein bisschen mehr beleuchten in dem Text, den wir uns anschauen. Das ist nämlich Politik, das ist Wirtschaft, das ist unser westliche Denke, das ist Individualismus, das ist Unabhängigkeit. Das ist all das, was uns heute umgibt. Und das ist, und jetzt wird es spannend, das ist nicht nur die sogenannte böse Welt, sondern das nimmt uns auch ein Stück weit mit. Ja, wir singen von Erlösung, wir haben viele tolle Worship-Zeiten, aber manchmal frage ich mich, geht es wirklich um Christus, um die Erlösung oder geht es ein Stück weit auch um Selbsterlösung? Um Wohlfühlen, ja. Oder Predigten, die primär ausgerichtet sind auf unser Wohlbefinden. Prediger, Pastoren stehen heutzutage in einer gewaltigen Herausforderung, weil sie eigentlich Menschen bedienen müssen mit einem sehr hohen Anspruch, an dem, dass sie gut wieder rauskommen, besser, sich mehr wohlfühlen, wie sie reingekommen sind. Oder wir suchen Gemeinden, die unserer Individualität entsprechen. Ich zitiere jetzt nur mal, ja, Gemeinden mit dem geilsten Worship. Da gucke ich. Das sind nicht meine Worte, das habe ich schon gehört. Oder die hipsten Prediger. Weiß nicht, ob euch das auffällt, heutzutage müssen hippe Prediger Lederjacken anhaben, wenn sie vorne stehen. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, also. Ich bin trotzdem hip, habe ich gerade gehört. Ich glaube, dass dieses Thema tatsächlich auch uns als Gemeinden betrifft, weil wir Kinder unserer Zeit sind. Und darum passt dieser Brief unwahrscheinlich gut in unsere Zeit und in unsere City Chapel rein. Und ganz interessant, den Text, den wir heute haben, den könnt ihr schon mal aufschlagen, in Kolosser 1, ist laut einigen Gelehrten ein Anbetungslied gewesen. Paulus schreibt in diesem Brief und er schreibt über Jesus, was Jesus für ihn bedeutet und was Jesus ist. Und man vermutet, dass dieses Lied aufgenommen wurde als Lied. Und man hat dieses Lied als Anbetungslied gesungen. Und ich finde das ganz stark. Ich habe gedacht, wir machen das, wir singen das jetzt nicht. Das wird ein bisschen schwierig, da eine Melodie drauf zu finden. Aber ich habe Martin gebeten, einfach mal so im Hintergrund zu spielen, damit wir so ein bisschen, ich sag mal, zumindest den Eindruck haben, wir kommen jetzt in ein Anbetungslied rein. Und dass ich einfach euch mal mitnehmen möchte in diesen Text, den wir uns hier anschauen. Und ich möchte das sozusagen betend lesen. Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Thronen oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Vers 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm, in Christus zu wohnen. Und durch ihn, durch Christus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, durch Christus, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch und uns und euch, wir als Gemeinde, die ihr einst entfremdet und die ihr einst Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig zu machen, tadellos zu machen, unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter den Himmeln gepredigt worden ist, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Und Jesus, ich finde das so stark. Ich fühle mich auch überhaupt nicht würdig, diese Verse auszulegen in ihrer ganzen Dimension. Es wird mir auch nicht gelingen, nicht in 1000 Jahren. Aber du hast uns dein Wort gegeben. Und ich möchte dich bitten, dass wir ein Stück weit von dir erfahren. Und Herr, ich danke dir, dass ich hier vorne nicht meinen eigenen Vortrag halten muss, über irgendwelche schlauen Reden halten, sondern dass dein Wort, dass die Bibel so gehaltvoll ist. Und ich möchte dich für uns bitten, dass wir ein Stück weit mehr erleben und mehr erfahren von dir, Jesus. Wie du bist, wer du bist. Und dass wir in diesem Bild, was wir hier gesehen haben, gestärkt werden in unserem Leben. Wie wir das vorhin auch in der Anbetungszeit gesungen haben. Wenn ich dich vor Augen habe, dann kann ich dem Tag entgegenschauen. Danke, dass du jetzt zu uns redest. Oder weiter redest, nachdem du das auch schon getan hast in der Anbetungszeit und in dem Text in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde diesen Text so stark. Klar, es ist wieder so paulinische Sätze, die sehr lang sind. Aber da steckt so viel drin. Und es ist geschrieben nicht für irgendwelche Gelehrten und Theologen und so weiter und so fort. Natürlich auch für die. Aber für dich, für uns, für ganz einfache Menschen. Und wir wollen uns heute einfach mal mit diesem Text ein bisschen beschäftigen, was hier über Jesus geschrieben ist, wer Jesus ist. Und mein Wunsch ist, dass du für dich, ich für mich, wir für uns, dass wir da was mitnehmen können von. Dass wir dadurch echt richtig auferbaut werden. Und ich werde ein bisschen Griechische reinbringen, nicht weil ich ein Griechisch-Spezialist bin, ich finde die Worte so cool, ja. Ihr kennt ja, heute ist man das ja gewohnt von Autos zum Beispiel. Ja, da gibt es einen Touareg und da gibt es einen Tiguan und da gibt es einen Cayenne und so weiter. Und da klingelt es zumindest bei den Männern, ja, wenn so ein gehaltsvoller Begriff kommt. Und wir schauen uns mal den ersten Punkt an, der hier über Jesus genannt wird. Und zwar steht das Wort Icon dort. Das ist der Vers 15. Da heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und für Bild steht dort Icon. Und das Wort Icon ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges Wort. Wir überlesen das, ja, Bild des unsichtbaren Gottes. Bild, was heißt das eigentlich? Icon bedeutet Gleichheit oder Ebenbild. Wenn du dich zum Beispiel im Spiegel anschaust, dann siehst du dein Icon. Ja? Das ist gleich. Es heißt aber auch Manifestation. Das heißt, und das ist jetzt wieder ganz wichtig für den Hintergrund, den wir hier in der Kolosse haben, Jesus ist die Manifestation Gottes. Jesus ist Gott. Das bringt Paulus immer wieder ganz stark rein. Also entgegen dieser ganzen Lehre, die da war. Wenn du in einen Spiegel schaust, und dieses Bild vom Spiegel möchte ich mal ein bisschen aufrechterhalten. Ich weiß nicht, wer von euch mal die Geschichte von Nazis gehört hat. Ich lese mal vor. Nazis hatte eine unstillbare Selbstliebe. Als er sich in einer Wasserquelle sah, verliebte er sich in sein eigenes Spiegelbild. Eines Tages setzte sich Nazis an den See, um sich wieder mal in seinem Spiegelbild zu erfreuen. Woraufhin durch göttliche Fügung ein Blatt ins Wasser fiel und so durch die erzeugten Wellen sein Spiegelbild trübte. Schockiert von der vermeintlichen Erkenntnis, er sei hässlich, starb er. Ja, das ist auch diese griechische Mythologie. Und daraus hat sich das Phänomen des Narzissmus entwickelt. Selbstverliebtheit. Nun denke ich, jeder ist ein bisschen ein Narzisst auch. Und gewisserweise ist es ja auch gut, dass wir uns nicht selbst hassen. Ja? Da müssen wir Christen vielleicht auch mal manchmal noch ein bisschen lernen. Aber es gibt das Phänomen, und dieses Phänomen der Selbstverliebtheit, das greift fast wie so eine Seuche um sich in unserer Gesellschaft. Das ist besonders auch gefährlich in Machtpositionen, auch teilweise sichtbar in sozialen Netzen. Ja? Also ich sage jetzt nicht, wenn Leute sich jetzt jeden Tag immer wieder neu ablichten, ja, auf den sozialen Netzen, ich sage jetzt nicht, das ist jetzt ein Narzisst oder so, aber es zeigt doch etwas, dass wir uns selbst gerne darstellen. Ja? In 1. Korinther Kapitel 13, Vers 2 steht: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Paulus bringt hier das Bild eines Spiegels. Wir kennen das alle. Wir haben heute Morgen die meisten von uns vor dem Spiegel gestanden. Also so seht ihr wenigstens aus. Ja? Dass ihr seht toll aus, also ihr habt euch halt im Spiegel angeschaut. Und das gehört ja dazu. Das zeigt ja auch etwas von einer natürlichen Selbstliebe, was völlig in Ordnung ist. Ja, du musst jetzt nicht deinen Spiegel zertrümmern und sagen, so, hier, da muss ich nicht mehr reingucken. Aber Paulus gibt hier dieses Bild eines Spiegels und er sagt, wenn wir normalerweise in den Spiegel schauen, dann schauen wir uns selbst an. Und hier im 1. Korinther 13 sagt er, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Früher waren die Spiegel ja nicht so wie heute, es war kein Kristallglas, ja, das war ein bisschen anders. Also das hat ein bisschen die Realität wieder gespiegelt. Und das bringt er hier ins Bild. Dann werden wir aber sehen von Angesicht zu Angesicht. Wen meint er? Er meint Christus. Er meint Christus. Wir als Gemeinde, wir können Jesus nicht ganz erkennen in seiner Größe, in seiner Fülle. Das ist mit der Grund, warum Paulus diesen Text hier bringt, um den Kolossern zu sagen, Leute, schaut nicht so stark auf euch, schaut auf Christus, habt das immer vor Augen, wer Christus ist, was Christus getan hat. Und wenn ihr diesen Blick habt, wenn ihr diesen Fokus habt, dann ist das, was wir vorhin gesungen haben in unserem Anbetungslied, wenn wir auf Jesus schauen, ihn sehen, dann können wir to face the day, dann können wir in den Tag hineinschauen. Nazis suchte sein Glück in Selbstverliebtheit. Und als die Wellen kamen, das ist so tragisch, begann er Selbstmord. Also so die Mythologie. Und das ist echt tragisch. Das hat was mit Identität zu tun. Das hat was mit festem Halt zu tun. Wir haben vorhin auch gesungen, Jesus, du bist der Fels, auf dem ich stehe. Ich glaube, dass dieser Text und dass grundsätzlich Gott uns dahin bringen möchte, dass wir diesen Icon vor Augen haben, dass wir immer wieder danach bestrebt sind, Icon zu sehen, Jesus zu sehen. Ich habe für dieses Jahr ein Jahr des persönlichen Jahresvers, der steht in Hiob 42, Vers 5. Da steht, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Ich habe mir gesagt, Jesus, ich möchte einfach nochmal durchstarten und wirklich auch diese heilige Unzufriedenheit haben und zu sagen, es reicht mir nicht, ich möchte dich sehen, ich möchte mehr von dir sehen. Und diese Sehnsucht darfst du haben, besonders auch wenn du enttäuscht bist oder enttäuscht warst im letzten Jahr von Menschen. Dann hast du vielleicht ein Stück weit in das falsche Bild geschaut, du hast vielleicht auch zu falschen Menschen geschaut und nicht zu Jesus geschaut. Das kann einen ja auch runterziehen und kaputt machen. Ich möchte dich ermutigen, schau auf Christus, nutz das, was du hast, auch dieses Defizit, die Ängste, die Enttäuschungen, ausgerichtet zu sein auf diesen Icon. Und dann geht es nämlich weiter. Lest das Wort mal. Prototokos. Ich habe lange geübt. Prototokos. Da steckt auch hier wieder auf unsere Autobauer steckt das Wort Protos drin. Prototyp, ja. Protos ist der Erste. Prototokos ist der Erstgeborene. Da heißt es hier, der Erstgeborene aller Schöpfung ist Jesus. Ich habe euch bewusst auch dieses Wort Prototokos hingezeigt, weil wenn wir das Wort Erstgeboren hören, was denken wir? Moment, das ist mein Erstgeborener. Das heißt, es ist mein Sohn. Wir denken an Rangordnung und an irgendwas. Die Zeugen Jehovas zum Beispiel nutzen diesen Vers, um zu sagen, Jesus ist ja gar nicht Gott. Jesus wurde ja geboren von Gott. Aber das ist ein gewaltiger Trugschluss. Das Wort Prototokos beinhaltet, er ist vom Rang her der Höchste überhaupt. Es ist nicht geboren im Sinn von dem, was wir unter geboren verstehen. In Vers 16 heißt es, alles ist durch ihn geschaffen, alles ist zu ihm hin geschaffen, er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und das ist ganz wichtig, dieser Begriff Prototokos, Erstgeborener. Das bedeutet nämlich, wenn wir das wieder auf uns Menschen beziehen, alles führt hin auf Christus. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, in keinem anderen ist das Heil und es ist kein anderer Name den Menschen unter den Himmeln gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das heißt Prototokos, das heißt der Erste, das heißt der, auf den die ganze Menschheit schauen muss. In keiner anderen Religion oder überhaupt nicht in der Religion, auch nicht in der christlichen, in keiner Philosophie, in keinem noch so vorbildlichen Leben, also auch hier wieder, wenn Menschen enttäuschen, wenn Menschen dich enttäuscht haben, dann schmeißt dein Glauben nicht hin. Es sind Menschen. Schau auf, nicht auf Menschen, sondern schau auf den Prototokos, schau auf den Erstgeborenen, schau auf den, der der Erste ist, durch den alles ist, der zu allem hin ist. Und alles, was diese Aufmerksamkeit wegzieht von diesem Bild, von diesem Icon, sei es Menschen, sei es Ideen, vermeide es. Mit was beschäftigst du dich jetzt gerade im Moment? Hallo, aufwachen. Ja, ist es nicht manchmal, du denkst vielleicht gerade, vielleicht bist du gerade so jetzt im Tagtraum drin, ja? Du hörst zwar zu, aber dich beschäftigt was. Und das, was dich da wegzieht, vielleicht ist genau das, was bei dir den Platz einnimmt, des Prototokos, des Erstgeborenen, weil du hinschaust. Vielleicht ist es jemand, in den du verliebt bist. Vielleicht ist es eine Person. Vielleicht ist es auf der Arbeit irgendjemand oder keine Ahnung. Oder eine Sorge, die dich bewegt. Jesus möchte, dass dein Bild weggerichtet ist auf diesen Icon, auf diesen Prototokos, auf diesen Erstgeborenen. Ich zitiere euch mein Lied von Casting Crowns. Da heißt es in einem Lied, lebe deine Träume, mach dir einen Namen, erobere die Welt, hinterlasse der Welt ein Denkmal. Aber alles, was diese Welt dir verkaufen kann, sind leere Träume, Enttäuschungen und Lügen. Ich möchte kein Erbe hinterlassen. Mir ist es egal, ob die Welt sich an mich erinnert. Ich habe nur ein Leben zu leben. Und das lebe ich für Jesus. Nur für Jesus. Man könnte auch sagen, Jesus first. Und das geht dann weiter im Vers 16. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und Unsichtbare, der Schöpfer. Jesus ist der Schöpfer. Schöpfung ist kein Zufall. Prinzipiell lege ich mich nicht mit Menschen an wegen der Evolutionstheorie. Ich bin kein Wissenschaftler, ich kenne mich zu wenig aus. Aber wisst ihr, wenn Darwin sagt, je besser wir die Naturgesetze kennen, umso unglaubwürdiger werden die Wunder, dann merkt man, wozu die Evolutionstheorie diente. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht die Evolutionstheorie. Das Problem ist, wenn ich die Evolutionstheorie benutze, um versuchen zu beweisen, dass Jesus nicht der Schöpfer ist, dass Gott nicht der Schöpfer ist, das ist das Problem. Und dann sind wir wieder in der Gnosis. Weil die Gnostiker damals, die ehrten auch Jesus. Aber Jesus war für sie nicht Gott. Das ist das Problem. Übrigens war das hier auch ein Frontalangriff wiederum auf die Gnostiker zu sagen, in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde erschaffen worden. Denn sie, hier sagt Paulus, Jesus ist der Schöpfer. Und die haben gesagt, sag mal, tickst du noch richtig? Jesus war ein guter Mensch. Jesus hat viele gute Sachen getan. Aber Gott ist doch der Schöpfer. Er hat ja Jesus da irgendwie auf die Erde gebracht. Aber Paulus sagt hier, Jesus Christus ist der Schöpfer. Johannes 1 bringt das zum Ausdruck. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Und dies war am Anfang bei Gott. Und alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, was geworden ist. Und hier haben wir wieder ein modernes Phänomen. Je mehr wir den Schöpfer ablehnen, umso mehr wird die Schöpfung zu Gott. Und das kann man sehr schön beobachten in unserer Zeit. Nun, ich glaube, dass wir Christen einiges noch nachzuholen haben an Umweltschutz. Ja? Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben hier Nachholbedarf. Wir leben auf dieser Erde, wir sollen diese Erde erhalten. Aber dieser wahnsinnige Fokus auf Umweltschutz, auf die Umwelt, auf gesunde Ernährung und all das hängt ganz, ganz stark damit zusammen, weil die Schöpfung und das Geschöpf wird zu Gott, weil Gott abgelöst wird. Dabei ist die Lösung eine ganz andere. Umweltschutz funktioniert nur mit Gott. Ich brauche Gott, weil Gott ist der Schöpfer und er ist auch der Erhalter. Das heißt, wenn ich sage, Gott, du hast deinen Job beendet, Deismus sagt es ja, hier ist ein Uhrmachergott, einmal aufgezogen und tickert dann vor sich hin, dann funktioniert das nicht. Die Uhr braucht Pflege. Das Uhrwerk muss geölt werden. Versteht ihr? Das Geschöpf ist ohne den Schöpfer bald erschöpft. So hieß mein Lied früher. Und es ist Tatsache. Und das ist hier ein wichtiger Punkt zu sehen. Jesus Christus ist der Schöpfer. Ich lese euch mal was vor aus so einer New Age, von so einer New Age-Seite, die sehr viel auf Gnosis ausgerichtet ist. Die Schöpfung und der Mensch tragen grundsätzlich das Prinzip der ursprünglichen vollkommenen Gottheit in sich, von dem sie nicht zu trennen ist. Und das ist ein Problem. Und darum ist es wichtig, diesen Schöpfer anzuerkennen. Und zwar als Herrscher. Das heißt im Vers 16, es seien Throne oder Gewalten oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Hier haben wir es wieder. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Hier ist die Rede von sichtbaren Gewalten, von Mächten, von Autoritäten, aber auch von unsichtbaren Mächten. Ich meine, wir kennen ja alle solche Gewalten, ja? Vielleicht sind das gerade die Dinge, die dir jetzt irgendwie die Konzentration auch wegnehmen. Das können Staaten sein, das können Regierungen sein. Und wenn es nur das Dieselfahrverbot ist, was einigen vielleicht nicht ermöglicht, in den Gottesdienst zu kommen, weil sie einen alten Diesel haben. Da kannst du übrigens einen Antrag stellen bei der Stadt Stuttgart, da kriegst du, glaube ich, eine Sondergenehmigung. Sagst, ich gehe in City Chapel in den Gottesdienst, ich brauche eine Sondergenehmigung, ich hoffe, es funktioniert. Macht Menschen, Institutionen, Menschen, die dir schaden wollen oder Unsichtbare, die unsichtbare Macht, die du vielleicht spürst in deiner Seele, die auf den Druck, die als Druck auf dir liegt. Das können so viele verschiedene Dinge sein. Als die erste Gemeinde den Druck und die Übermacht von Staat und Klerus erlebten, beteten sie folgendes Gebet. Apostelgeschichte 4, Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Für Herrscher steht da Despotas. Das klingt bei uns vielleicht nicht gerade so positiv, ja, wenn wir Despot hören. Aber Despotas meint eigentlich in der ursprünglichen Form, das ist ein absoluter Herrschertitel, da geht nichts drüber. Das heißt, fühlst du dich gerade untergebuttert, bedrängt am Ende? Dann wisse, dieser Jesus steht über den Dingen, aber nicht oben drüber als der Mega-Narzisst, ja, der nur auf sich schaut, sondern er kam, um zu dienen, um uns da rauszuholen. Vers 16 nochmal, alles ist durch ihn geschaffen, alles ist zu ihm geschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das soll heißen, wer hat die Macht? Wer hat die Kontrolle über dein Leben? Wer kümmert sich darum? Und ein Vers, der auch in meiner täglichen Gebetszeit wieder zu finden ist, der steht in Kolosser 2, Vers 15, wo es heißt, er, Gott der Vater, hat alle Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Christus hat er den Triumph über sie gehalten. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir ein bisschen was davon noch mehr mitbekommen, dass das was mit mir, mit dir zu tun hat. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr nicht irgendwie denkt, okay, jetzt weiß ich, was erstgeboren auf Griechisch heißt, sondern etwas mitnehmen können von dieser Dynamik, die da drin steckt. Denn dann wärst du bereit, diesen Final, diesen finale Gedanken aufzunehmen, der im Vers 18 steht. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes. Und jetzt kommst du ins Spiel. Er, Jesus, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Hier wieder Prototokos, seine Vorrangstellung, Erstgeborene. Ja? Er ist all das, was ich nicht sein kann. Das ist eine der Botschaften darin. Ich schaue mir das jetzt an. Okay, ich sehe, ich bin das nicht. Ja? Ich bin kein Icon, ich bin das nicht. Ich kann kein Erstgeborener sein, auch wenn ich es ja manchmal versuche. So krampfhaft nach Anerkennung schreie und es nicht funktioniert, enttäuscht werde. All diese Sachen. Und jetzt sagt er, er möchte, Gerhard, ich drück's mal vielleicht so aus, das Haupt von dir sein. Weil du es nicht sein musst. Kein Prototokos, kein Icon, kein Narzisst, kein Herrscher. Er kann all das abdecken, wenn er mein Haupt wird. Und da kommen wir jetzt nochmal in der finale Runde zur Gnosis. Ich habe damals letzte Woche gesagt, Gnosis oder vorletzte Woche heißt Erkenntnis. Und das ist das Problem, dass wir viel, und deswegen habe ich echt auch dafür gebetet, gerade wenn so ein eher komplexes Thema hier steht, dass ich heute Morgen hier keine Gnosis vermittle. Gnosis heißt Erkenntnis. Du gehst jetzt raus mit ein bisschen mehr Wissen. Und wo bleibt das Wissen meistens hängen? In der Birne. Hoffentlich bleibt es da schon mal hängen. Das ist ja schon mal gut, wenn es nicht ganz irgendwie weggeht. Ja? Das heißt ja, dass nur 10-20% überhaupt hängen bleibt. Aber wenn es nur Gnosis ist, und ich glaube, in Gemeinden wird oft Gnosis vermittelt, Kopfwissen. Ja? Und wir singen dann irgendwelche Lieder, und das ist Kopfwissen. Das geht vielleicht so emotional so ein bisschen in die Magengegend und ich fühle mich gut, aber das muss in mich hineingehen. Das muss in mir was auslösen. Deswegen spricht Paulus, wenn er von Erkenntnis spricht, nicht von Gnosis, sondern von, wer weiß es noch? Epignosis. Manchmal interessant, so nach Griechisch mal so Ausschau zu halten. Da steht Epignosis. Und Epignosis heißt auch Erkenntnis. Und ich habe letzte Woche seitenweise gelesen von Theologen, die sich hier unterhalten, was hatten, Moment, das ist doch eigentlich gleich, was ist denn da der Unterschied? Aber viele sind sich einig, wenn Paulus von Erkenntnis spricht, von Epignosis, dann sagt er, das ist eine Erkenntnis, die was mit mir macht, die was auslöst in meinem Leben. Ich lese euch nur mal ein Zitat vor. Ich hoffe, ich habe es aufgeschrieben. Von einem Theologen, der sagte, diese Epi, diese höhere, das heißt höher, tiefer, ja, die Epignosis ist im Gegensatz zur Gnosis eine höhere Intensität, eine Energie tieferer Durchdringung. Es ist kein Ruhezustand, sondern der Vorstoß eines Menschen hin zu einem Ziel. So, und das Ziel ist Christus. Und deswegen ist der Paulus so voll hier drin, ja, deswegen macht er kein Komma und kein Semikolon und kein Punkt. Komma macht er, aber kein Punkt. Er geht einfach durch, weil er so da drin ist und so den Wunsch hat, dass jeder in Kolossee das mitbekommt und dass es uns nicht mehr auf den Stühlen halten kann. Versteht ihr? That's the point. Und deswegen steht hier in Vers 19, Denn es gefiel, ja, Jesus darf das Haupt sein, denn es gefiel der ganzen Fülle, also Gott, in ihm, in Christus zu wohnen, überhaupt das auch wieder eine totale Beleidigung für die Gnostiker. Pleroma heißt es dort. Das heißt nämlich, Gott war in Christus. Christus ist Gott. Also es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch Christus alles, auch dich, mit sich, dem Vater, Gott zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Gott wurde Mensch in Christus und starb für uns. Er nahm meine Schuld auf sich, durch ihn, durch Jesus. Sei es, was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Und alles heißt alles, jeden. Alles heißt dich. Du sitzt, das ist eine Message nicht für irgendjemand, es ist eine Botschaft für dich. Jesus spricht hier zu dir. Gott spricht hier zu dir. Das ist der springende Punkt bei der Geschichte. Und euch, also und dich, setzt deinen Namen ein. Und dich, der du einst entfremdet und Feind warst nach der Gesinnung in den bösen Werken. Und hey, das sind wir alle. Das sind wir alle. Natürlich tun Menschen auch gute Werke, selbst ohne Gott. Aber dennoch wissen wir, was tief in uns drin steckt. Er hat aber nun uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Nicht nur, dass er uns erlöst hat, sondern er macht was mit uns, um uns heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das Negative in dem Satz ist, wir werden nie heilig, tadellos und unsträflich sein. Wir können tun und machen, was wir wollen. Aber das Gute darin ist, er hat es getan. Unser Glaube ist das Wissen, dieses zielgerichtete Wissen, was wir in Christus sind. Er ist das Bild. Wenn ich mich anschaue im Spiegel, ich bin so froh, dass ich mich nicht selbst verlieben muss in mein Spiegelbild. Wow, da sehe ich doch so eine dunkle Grube. Versteht ihr? Und ich merke, da kommt so ein Stein rein, nehmen wir das Beispiel von den Nazis, und plötzlich sehe ich da eine Fratze vor mir, durch die Wellen ausgelöst. Aber er ist das. Er gibt mir den Wert. In ihm habe ich Frieden und in ihm darf ich dann auch diese Liebe haben, darf ich mich auch annehmen, so wie ich bin. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Ich muss es nicht sein. Ich muss es nicht sein. Ich muss euch hier vorne nichts beweisen, was für ein hipper Pastor ich gerne sein würde oder so. Das muss ich nicht, weil er ist der Erstgeborene. In deinem Job kannst du immer sagen, Jesus, du bist der Proto-Ingenieur. Oder die Brutto-Hausfrau und Mutter und Vater. Wir schaffen es ja gar nicht richtig. Und ich kann immer diesen Blick auf ihn wenden. Und du sollst Herrscher sein. Gerade wenn Menschen mich beherrschen und ich darf wissen, er steht über den Dingen. Er hat die Kontrolle, auch wenn es gar nicht so aussieht. Und Schöpfer, du bist der Schöpfer, du bist der Halter. Du hast alles ins Leben gerufen. Und es darf auch immer wieder in diese Ordnungen Gottes zurückkommen. Sofern ihr im Glauben gegründet seid, das heißt, such deine Identität in Christus, sein Bild. Das ist der Punkt. Gib nicht eher Ruhe, wenn du diese Verse hier lesest. Nimm sie mit in die ganze Woche rein. Gib nicht eher Ruhe, bis du das aufnimmst, bis das vom Kopf, vom Haupt ins Herz rutscht. Dass du nicht Haupt sein musst, sondern er ist Haupt. Dass du es nicht leisten musst, dass du nicht Menschen irgendwas beweisen musst. Im Glauben gegründet und fest bleibt, heißt es da. Mein fester Halt in meiner schwankenden Persönlichkeit. Und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Das ist diese Epignosis. Das ist wie so ein Magnet, das mich immer wieder zu ihm hinziehen kann. Dass ihr gehört habt, ja, das habt ihr gehört, ihr habt das schon lange gehört. Ihr seid ja, die meisten von euch, die sind schon seit 10, 20 Jahren mit Jesus unterwegs. Lass es wieder aufflammen und vielleicht hast du es heute das erste Mal gehört, dass in der ganzen Schöpfung in den Himmeln gepredigt worden ist. Darum sollten wir nicht aufhören, davon zu reden. Die Menschen um uns herum, die sehnen sich danach. Aber wenn du selbst bist wie alle anderen und versuchst, dich nach vorne zu buckeln, dann sagen die Leute, was ist denn da der Unterschied? Dir geht es ja auch nur um ich, mich, meiner, mir. Aber wenn sie merken, wow, Der hat irgendwie eine andere Haltung drauf. Der muss nicht immer im Vordergrund stehen. Warum? Weil wir Jesus haben. Weil wir es gar nicht nötig haben. Weil er der ist, der vorgeht. Er ist der Prototokos, nicht wir. Und das Ganze löst dann so eine Dynamik aus. Wir haben am Anfang diese drei Statements uns angeschaut. Damit komme ich zum Schluss. Der Gnostiker ist unzufrieden mit seiner Lage in der Welt. Ja, sind wir auch. Oder? Es gibt viele Dinge, wo ich echt unzufrieden bin. Wo ich Dinge sehe, die einfach nicht in Ordnung sind. Unrecht, keine Ahnung, Leid. Dinge, wo ich mich ungerecht behandelt fühle. Dann, der Gnostiker glaubt, die Welt, die Seinsordnung könne in einem historischen Prozess verändert werden. Nein, ich kann die Seinsordnung nicht verändern. Ich kann die Welt nicht verändern, aber Christus in mir, das macht mich zum History Maker. Christus in dir, da wo du stehst, machst du den Unterschied. Da, wo du bist, in deinem ganz normalen, einfachen Alltag, da ist vielleicht nur eine Ermutigung da oder nur ein freundliches Wort. Vielleicht sind es auch größere Dimensionen. Gott gibt dir eine Vision aufs Herz, die möchte er durch dich aufflammen lassen. Aber es ist Christus in dir, in dem er das Haupt ist, in dem er der Herrscher ist, in dem er der Schöpfer ist, in dem er der Erstgeborene ist und in dem er das Icon ist. Christus in dir und dann kann es losgehen. Nicht, weil ich so eine Riesennummer bin, sondern weil es Christus ist. Und Christus macht das so. Wenn wir ihm nachfolgen, er wird darauf schon schauen, ja, dass nicht du die Ehre kriegst, sondern er. Weil er möchte, dass er im Mittelpunkt steht, in all dem drin. Und dann der letzte Punkt, den wir da gesehen haben am Anfang, der Gnostiker glaubt sich im Besitz des Wissens um die Methode zur Selbst- und Welterlösung. Und das ist der Punkt. Ja, wir sind im Besitz des Wissens und der Methode. Aber das ist nicht Selbsterlösung, sondern die Erlösung in Christus. Das ist der Schlüssel, das Geheimnis, von dem Paulus immer wieder redet. Und bitte nimm diesen Vers hier mit nach Hause. In ihm, in Christus, Kolosser 2, Vers 9. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil. Nein, hast du Teil. In ihm, der das Haupt ist, aller Mächte und Gewalten und dein Haupt. Ja, wenn er dieses Haupt ist, du bist Teil in seinem Programm. Du kannst dich in ihm ausruhen. Ob das jetzt Lukas ist, der morgen nach Uganda fliegt, ob du das bist, der morgen in den Beruf geht oder mit deinen Kindern beschäftigt bist. In dem Ganzen drin kann die Fülle Christi leben und sich ausleben, damit Jesus verherrlicht wird. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Lass uns aufstehen. Wow, Herr, was für ein Text. Und sicherlich in all dem drin, was wir jetzt die letzte halbe Stunde angeschaut haben, wäre noch so viel zu sagen. Und da liegt noch so viel drin. Und mein Wunsch ist einfach, dass wir als City Chapel hier in Stuttgart, als einzelne Christen, als Gemeindeglieder, als Besucher, das erleben. Und dass jeder Einzelne, sobald der Name Jesus ausgesprochen wird, wir eine Gänsehaut kriegen, auch im positiven Sinn. Dass wir uns neu verlieben in dich. Und das spreche ich besonders aus über über uns hier, über diejenigen, die schon lange mit Jesus zusammen sind, die halt eben das alles aus irgendwie Gewohnheit tun und die ihr ganzes Paket auch da mitgebracht haben. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jetzt im Moment durch deinen Heiligen Geist diese Dinge, die hier ausgesprochen wurden, dass da was passieren kann. Ich möchte dich bitten, dass Schleusen geöffnet werden, auch in unserem Kopf, da wo Gnosis vorhanden ist, einfach nur Kopfwissen, wo irgendwelche Vokabeln da rumschwirren, Jesus, Erlöser und Herr und vielleicht gerade diese Worte, die ich eben angesprochen habe. Wir kennen diese Vokabeln, aber ich möchte dich bitten, dass aus dieser Epik, aus dieser Gnosis, aus dieser Erkenntnis eine Epignosis wird, dass da was runtergeht ins Herz, dass du jetzt im Moment deinen Dienst tun kannst. Und Herr, ich wünsche mir das für jeden Einzelnen von uns, wo wir vielleicht den Blick in den Spiegel haben und sehen nur uns, und versuchen dran rumzubasteln und zu malen, dass es irgendwie noch besser rauskommt. Oder wir schauen in den Spiegel und das ist so ein Spiegel, wo wir irgendwelche Menschen vor uns sehen, die uns vielleicht auch enttäuscht haben, denen wir nachrennen und kommen nicht zum Ziel. Dass wir danach trachten, nach dem Icon, nach dir, dem Erstgeborenen, dem Schöpfer, dem Herrscher. Dem Herrscher in dem Sinn, dass er gekommen ist, um uns zu erlösen durch dein kostbares Blut, Jesus. Und ich spreche das Blut Jesu aus über jeden Einzelnen von uns. Und hier sitzen jetzt auch vielleicht, hier stehen vielleicht auch Menschen, die haben vielleicht von der Botschaft nur 10% mitbekommen. Weil sie das irgendwo nicht begreifen können, weil das irgendwie alles Neuland ist. Und das ist dieser Punkt, dass du gekommen bist, um sie zu erlösen, dass sie nicht mehr länger weiterkämpfen müssen. Und wenn du das bist, dann kannst du einfach beten. Gott, ich möchte mich für dich öffnen. Und ich bekenne dir, dass ich bisher versucht habe, mich selbst zu erlösen. Mich immer nur selbst zu suchen in meinem Spiegelbild, mein eigener Herrscher zu sein. Nicht den Schöpfer zu sehen, sondern nur die Schöpfung. Immer der Erste sein zu müssen, dieser ganze Druck. Und ich komme zu dir, zu dem Erstgeborenen, zu dem Icon, zu dem Herrn, zu dem Erlöser, der sein Leben gegeben hat. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und sei du mein Heiland, mein Herr. Ich möchte von nun an für dich leben. Jesus, das bitte ich dich für uns alle, Jesus. Und wir werden jetzt ein Lied singen. Wir wollen uns einfach mit diesem Lied nochmal neu fokussieren auf das, was wir eben gehört haben. Und danach wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich finde das so stark, weil bei diesem Abendmahl geht es um Jesus, um seine Versöhnung. Wir haben eben gelesen, er hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch seinen Tod. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und ich möchte dich einladen, ganz neu das zu sagen, Jesus und einmal mehr. Lade Jesus in dein Leben ein. Wieder ganz neu. Schließ die Augen, schau in diesen Spiegel, in diesen geheimnisvollen Spiegel und such sein Gesicht, such sein Angesicht. Er hat ein Ja wieder zu dir und du darfst das einfach jetzt auch im Gebet jetzt eben bringen. Wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast und du hast eben das Gebet nicht mitgebetet, dann lass einfach die Elemente, die wir gleich verteilen, an dir vorbeigehen, weil dann wäre es einfach so ein religiöses Ding und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht irgendeine Religion machen. Dieses Mal wird dich nicht näher zu Gott bringen, sondern es ist einfach ein Bekenntnis zu sagen, Jesus, ja, das will ich. Ich möchte mit dir leben. Du sollst alles in allem sein. Wir werden die Elemente jetzt verteilen während dem Lied und wir werden das dann gemeinsam nehmen nachher.